Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.
Hallo und herzlich willkommen zum HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung. Chemie kennt keine Liga, heißt der. Wir sind wieder zu dritt. Ich bin aus meinem Urlaub zurückgekehrt. So lange kann man ja auch nicht Urlaub machen. Vor mir sitzt Fabian Wölfling, Sportchef der Mitteldeutschen Zeitung, HFC-Experte, genauso wie Tobias Großer, auch Sportreporter bei der Mitteldeutschen Zeitung, HFC-Kenner. Und wir wollen natürlich zuallererst über das Spiel gegen Altklinike, was ja gestern war, was wir uns alle angeguckt haben, zum Teil zumindest, reden. Und ja, das war einfach zwei Gesichter HFC, wie wir es schon das ein oder andere Mal erlebt hat. Wer von euch beiden möchte zuerst was sagen? Achso, ich sage noch, heute ist der 10. Februar. Entschuldigung, das muss man mal dazu sagen. Das ist
stark.
Und ja, und wir wollen natürlich noch ein bisschen Altklinike, danach sprechen wir natürlich über das Thema der Woche, das Spiel gegen Lok, dann noch ein bisschen Verbandssachen und vielleicht noch so sonstige Themen, was wir noch so haben.
Wir gucken.
Genau, ja, also Altklinike, los.
Jawohl, ich war gestern da.
Ah, du hast ja sogar vor Ort, ja.
Im Hans-Zoschke-Stadion.
Das Hans-Zoschke-Stadion.
Ja.
Ich habe es mir beim Livestream von MZE angeguckt.
Ein Rasen, der Fußball an Tischtennis erinnern lässt, aber...
Also der Kommentator hat gesagt, der ist aufgetaut gewesen, der Rasen.
Naja, nicht überall, okay, aber ja. Gut.
Da, wo die Sonne halt hinkam.
Wie heißt es immer, alle müssen darauf spielen, ja. Also keine Ausrede. Ja, es war eine sehr starke erste Halbzeit mit einer verdienten 2:0-Führung des HFC. Es zieht sich so ein bisschen durch, hatte man gegen Plauen auch schon. Gegen Erfurt war es jetzt keine 2:0-Führung, aber auch eine verdiente Führung zur Pause und dann... Denkt man, sie haben alles im Griff, machen vielleicht sogar mal was fürs Torverhältnis, weil von Altklinike kam absolut gar nichts. Die sind echt mit dem Pressing vom HFC 0 klargekommen. Und dann kommt eine zweite Halbzeit und man fragt sich, ob das die gleiche Mannschaft ist, die da auf dem Platz steht, weil auf einmal ging irgendwie gar nichts mehr und das große Zittern fing dann an, dass erst eigentlich so aufhörte, als sich Altklinike dann selber geschwächt hat durch einen Platzverweis. Dann hatte man noch so ein paar Konterchancen, die man dann auch nicht genutzt hat. Und am Ende war es dann so ein, ja, doch 2-1 Gezittere, das den HFC jetzt aber... zum Glück in Schlagdistanz zu Lok hält vor dem Gipfel, weil das wäre natürlich jetzt so für die allgemeine Stimmung in Ausgangslage fatal gewesen, wenn man da jetzt gestern noch die Punkte hätte liegen lassen.
Ja,
so
absolut.
Sind 6 und kann man sich das quasi jetzt so ausrechnen, Sieg gegen Lok und dann sind es nur noch 3 und dann ist man natürlich voll dabei.
Also es war wirklich, also die erste Halbzeit fast schon, man möchte gar nicht sagen, aber fast schon begeisternd, weil einfach immer gedankenschnell der HFC da, dieses Pressing war ja enorm zum Teil, also wie früh die draufgegangen sind und haben halt Klinike da jegliches Spiel genommen sozusagen, die kamen überhaupt nicht in Fahrt. Also das war schon sehr, sehr gut, aber ja, gibt es irgendeine Erklärung dafür, warum die zweite Halbzeit beim HFC jetzt so ein bisschen generell hinten abfällt, so, also warum die da so schwach sind?
Fragt man natürlich dann auch die Beteiligten.
Was sagen also die?
So was richtig Konkretes kommt da nicht dabei raus. Ja, Niklas Landgraf sagte sowas von 2:0 ist ja immer ein schwieriges Ergebnis. So, man macht dann vielleicht 2% weniger. Das ist so ein bisschen ganz nah am Phrasenschwein. Sagte dann, ja, wir sind ja immer noch in der Entwicklung. Das ist jetzt so der nächste Entwicklungsschritt, dass wir dann souveräner so ein Spiel über die Bühne bringen. Der Trainer hat gesagt, ja, das ist halt dann Altklinike stellt um, dann ist der Platz schwierig und so. Also aber es war jetzt keine Erklärung, wo man jetzt so ein bisschen gesagt hat, damit lässt sich es jetzt wirklich greifen, weil man sieht ja, dass die Mannschaft es kann.
Ja.
Da muss man, glaube ich, im Endeffekt darauf zurückführen, es ist eine mentale Geschichte, dass man sich dann vielleicht seiner Sache zu sicher ist, auch wenn man ja eigentlich seit Eilenburg wissen müsste, dass man das eigentlich sich nicht erlauben darf. Ja, und dann tun sie es am Ende und das können sie ja auch, solange es sich so ausgeht, tun sie es ja dann auch weg. Also Jan Löhmannsröm hat auch sowas gesagt vom Murmeltier, das immer wieder ist, so wir spielen nur eine Halbzeit gut, aber wir gewinnen ja am Ende, also irgendwie ist auch kein Problem. Ich sag mal, wenn das am Ende 2-2 ausgeht, dann sprechen natürlich alle ganz anders drüber und beißen sich so ein bisschen in das Hinterteil.
Die Frage ist auch, ob man sich das gegen Lok erlauben kann.
Das ist die große Frage, also davon gehe ich nicht aus, aber ich glaube, da wird man auch nicht so einen Auftritt sehen, weil man muss natürlich auch sagen, das Stadion aller Ehren, aber das war natürlich auch von Altklinike gefühlt, gibt es keine Altklinike-Fans, das hatte sowas von Berliner Freizeitfußball auf den Rängen außer dem Gästeblock und dann irgendwie, ja, der Rasen graupelig, da kommt halt auch nicht so eine richtige Stimmung auf, gegen Lok werden es jetzt über 10.000, vielleicht 12.000, vielleicht sogar noch mehr werden. Volle Hütte, Hitze von Anfang an. Ich glaube nicht, dass da so eine schlafmützige zweite Halbzeit dann dabei rauskommt. Die Frage ist, ob man die natürlich erstmal 2-0 so herspielen kann. Das glaube ich halt dann auch nicht. Also ich glaube, es wird insgesamt ein ganz anderes Spiel werden.
Ja, wahrscheinlich sehr knapp, ja.
Aber die Ausgangslage, die du gerade ansprichst, die gab es ja gegen Erfurt auch. Also da waren auch knapp 10.000 Zuschauer im Stadion. Gute Stimmung. Kein tiefgefrorener Platz, sondern von Hütte zu bespielender Platz. Und trotzdem eine zweite Halbzeit, wo es dann auch in doppelter Überzahl ein bisschen zittrig wurde am Ende. Also da hat Jan Löhmannsröm danach auch gesagt, wenn einer durchrutscht, dann gucken wir uns alle an, wie die Deppen.
Ja. Und ich meine, das Tor von Altklinike war ja auch so ein bisschen durchgerutscht. Das war jetzt auch vom Torwart, sah nicht so ganz gut aus, sage ich mal. Und wenn sowas zweimal passiert, gab es ja auch noch einen anderen Fernschuss, da war der Torwart wieder sehr, sehr gut da. Ja.
Ja. Hoffen wir, dass sie es auch so lernen, ohne dass sie jetzt wieder quasi wie das kleine Kind nochmal auf die Herdplatte greifen müssen, wie wir es gegen Einburg haben. Und dann, das können sie sich eigentlich nicht erlauben in dem Aufstiegsrennen, weil Lok einfach sehr, sehr souverän ist und es gibt keinen Raum für Ausrutscher, das muss man einfach so sagen.
Bei Lok das 1-0 gegen Viktoria ist jetzt nur ein 1-0 gewesen, aber die sind ja, also ich habe jetzt nur die Zusammenfassung gesehen, aber ja wahrscheinlich 90, also so wie es da schien, 90 Minuten können, angerannt und haben dann halt die Leute vorne, die dann immer wieder das Tor machen. Genau. Vielleicht nochmal am Altklinike-Spiel. Man sieht da jetzt schon ein bisschen so nach der Winterpause, wer sich da so reingespielt hat ins Team. Also sind, oder wir haben im Vorgespräch schon gesagt, eher wer sich rausgespielt hat. Was sind da so eure Leute, die ihr seht, die jetzt dauerhaft auf der Bank bleiben werden? Wer wird tatsächlich wirklich reingespielt?
Ja, wir haben ja in der letzten Folge so ein bisschen drüber gesprochen, es gibt so viele Optionen jetzt in der Offensive und haben so ein bisschen versucht rauszufinden, wer ist es denn jetzt? Das kann man jetzt schon so ein bisschen klarer sehen. Altklinike war jetzt so ein kleiner Einschränkung, weil Berginala war ja gesperrt und dadurch war sozusagen ein Platz, der eigentlich immer besetzt ist, frei. Aber wenn wir den jetzt mal gegen Lok jetzt wieder mit reinnehmen, ist es eigentlich relativ klar, dass offensiv die beiden Winterzugänge, Eschel und Polat, sofort Stammkräfte geworden sind und auch verdient. Die bringen jeweils ihre Qualitäten ein. Eschel eben dieses körperliche, Polat dieses bisschen unberechenbare, diese Zocker, was so ein bisschen gefehlt hat. Dazu noch Kulke, der in einer sehr guten Form aus dem Winter gekommen ist. Und Hartmann, der jetzt auch regelmäßiger jetzt trifft, ja jetzt auch gegen Altklinike das zweite Tor gemacht hat. Pohl hat sein erstes Ligator für den HFC auch. Ja, vielleicht so ein guter Zeitpunkt vor Lok, dass das auch so geklappt hat. Also das steht und dann kann vielleicht Tobias sagen, wer ja sozusagen ein bisschen die Leidtragenden jetzt von dieser Entwicklung sind. Wer jetzt da so ein bisschen hinten runtergefallen ist.
Ja, das sieht man dann ja in den Spielen, wer nur noch Joker ist, statt Stammspieler oder beziehungsweise statt erste Elf, wie es in der Hinrunde der Fall war, da kann man vor allem George Richardson, glaube ich, nennen, der in der Hinrunde so gut wie jedes Spiel angefangen hat. Auch Pierre Weber, der im Sommer kam als Nobody aus Kroatien, beziehungsweise vom 1. FC Magdeburg 2, wo jeder dachte, gut, das wird dann vielleicht so Option Nummer 17, 18, der sich dann aber mehr und mehr in die erste Elf gespielt hat als Linksverteidiger oder als linker offensiver Spieler. Beide jetzt nur noch Joker zurzeit. Das ist dann halt die Kunst, wenn man sich dann in so eine starke Mannschaft wieder reinspielen will, muss man halt das bisschen Zeit, was man bekommt, muss man nutzen. Muss man jetzt aber auch sagen, das kommt dann mit diesen zweiten Hälften zusammen. Haben die Jungs jetzt bisher nicht geschafft. Also Jojo Richardson kam jetzt in allen drei Spielen rein und wirkt irgendwie in seinem Spiel sehr ungenau. Gab es jetzt letzte Woche eine Szene, die es gestern auch gab. So 3-gegen-1 Situation gestern, letzte Woche war es sogar 4-gegen-1 gegen Erfurt. Und dann fängt das ganze Ding halt mit einem sehr ungenauen Zuspiel von Richardson an auf außen und dann ist die ganze Kontersituation verpufft, wo man dann vielleicht klar Schiff machen könnte in den Spielen. Und ich glaube, das sind so die ersten, die man nennen kann, die so ein bisschen hinten runtergefallen sind. Bei Akuno muss man sagen, also Cyril Akuno, der Stürmer, für den Eschel jetzt vorne spielt, der kam ja aus der Knieverletzung, ist jetzt erst wieder richtig fit geworden, nachdem er operiert werden musste, kurz vor Weihnachten, beziehungsweise Anfang Dezember. Lukas Harlang auch, hat sich gut gemacht in der zweiten Hälfte der ersten Saisonhalbzeit. Hat hinten links gespielt, hat vorne rechts gespielt oder vorne links, das war eigentlich ziemlich egal, wo man ihn hingestellt hat, hat überall seine Leistung gebracht. Auch er jetzt zurzeit nur Joker, gestern reingerutscht für Berginala. Wird jetzt vielleicht auch wieder der sein, der rausrutscht gegen Lok. Konnte sich jetzt nicht so groß profilieren gestern. Das sind so, glaube ich, die ersten Namen, die man nennen kann.
Die Hoffnung, also der Kader ist jetzt, glaube ich, 28 Leute haben sie, glaube ich, im Kader aktuell, so ungefähr,
roundabout. Ja, auf jeden Fall.
Ist groß, ist der Marc Zimmermann hat es, glaube ich, auch gesagt, dass er sich davon natürlich auch so ein bisschen Konkurrenzkampf logischerweise verspricht. Spürt ihr das? Habt ihr das irgendwie, auch wenn ihr vielleicht noch beim Training dabei seid oder so, sind die irgendwie, gibt es da so einen Konkurrenzkampf oder ist das eher, also bei Jojo Richardson, wenn er reinkommt, dann spielt er auch nicht so, als ob er immer spielen wollte?
Nein, ich glaube, Konkurrenzkampf gibt es ja schon, weil Konkurrenzkampf ist ja einfach immer da, auch wenn es jetzt nur 24 Leute wären oder 20 Leute. Die Fülle an sehr guten Spielern, die auch spielen können, die wird halt immer größer dann. Und dann kommt es auf den jeweils Einzelnen an, wie er damit umgeht. Ob er damit gut umgehen kann und dann seine Chancen versucht zu ergreifen, die er bekommt, oder ob er mit den Chancen halt ein bisschen schludriger umgeht.
Aber man muss also sagen, ich glaube, den Effekt hätte man sich noch ein bisschen mehr erwünscht, weil man auch gesagt hat, Richardson jetzt so die Impulse auch nicht, Robin Friedrich konnte seine Chancen jetzt auch als Joker nicht so. Man hat jetzt noch nicht so den Punch jetzt so gehabt, dass man gesagt hat, jetzt haben wir noch quasi durch die zwei Neuzugänge Leute, die vorher Startelf gespielt haben, jetzt reinkommen, dass man da einfach nochmal diese Qualität hatte, was ja auch zu diesem Problem zweite Halbzeiten so ein bisschen abfallen hätte. Wenn die nochmal reinkommen und nochmal richtig belegen.
Genau, das wäre ja eigentlich so der Wunsch, dass man sagt.
Die Idee dabei, das hat man jetzt noch nicht. Man muss ja auch sagen, Vujanic, den wir noch erwähnt hatten in der letzten Folge, hat sich jetzt leider verletzt. der sollte ja ausgeliehen werden. Joscha Wosch ist ganz rausgefallen. Also der, also im Konkurrenzkampf scheint er gar nicht mehr so richtig drin zu sein. Fährt noch nicht mal richtig mit zu den Spielen. Also da ist, glaube ich, schon noch eine Idee, wo man sich was an Steigerung erhoffen würde. Vielleicht ja dann auch noch, wenn jetzt ja die große Nemesis der Saison Jonas Niedwelt vielleicht.
Ich wollte gerade fragen, wann kommt der eigentlich endlich zurück?
Naja, sind's nur kleine Hoffnung vielleicht, dass er gegen Lok mal im Kader jetzt zumindest mal steht. So vielleicht auch so als kleiner psychologischer Effekt vielleicht am Ende auch nur. Aber ja, das ist nicht ausgeschlossen, dass das jetzt so als erstes Mal passieren könnte.
Gut, ich glaube, man kann abschließend sagen, so wenn man so rein aufs Papier schaut, ist das schon ziemlich brutal, was der HFC da noch für Qualität einwechseln kann, von den Namen her und von, ja, der, von den Vitas. Aber der Output ist noch nicht der, der den Namen entspricht.
Genau, genau, genau. Und ja, kommen wir gleich zum, also wir haben ja schon ein bisschen gesprochen, Lok, da wäre es ja dann vielleicht so ein Spiel, wo man auf jeden Fall noch was bringen können sollte, also von der Bank noch was bringen können sollte. Ja, was spricht für den HFC, was spricht aktuell für Lok? Kann sich vielleicht jeder was rausnehmen, wenn ihr wollt, teilt euch auf.
Ich wollte mal anfangen. Ich glaube, das ist ein sehr schwer einzuschätzendes Spiel, weil das zwei Mannschaften sind, die sich relativ ähnlich sind, beide mit einer unheimlich guten Defensive, sehr stabil, auch wenn der HFC immer mal wieder so ein Murmeltor kassiert, haben wir ja trotzdem die drittbeste Abwehr. Lok, glaube ich, die beste oder zweitbeste, das weiß ich jetzt gar nicht so
aus. Zweitbeste hinter Chemnitz, immer noch, glaube ich.
Okay, dann ist es so. Gut, Chemnitz kann dafür nach vorne jetzt nicht so wirklich viel anfangen. Ja. Das ist bei Lok besser, haben mit Stefan Maderer auch genauso den Typen, den der HFC in der Hinrunde schmerzlich vermisst hat. So einen richtigen Stürmer, der halt auch einfach aus wenig viel macht, hat jetzt 11 Saisontore. Ja, da wird's, klingt immer abgedroschen, aber ich glaube, da wird's wirklich auf ganz, ganz viele Kleinigkeiten ankommen am Samstag.
Ja. Ich meine, Pollard hat ja auch, wie viel jetzt? 10 Saisontore, wenn man, ja, wenn man die von der jetzt Linie nimmt. Also wir haben eigentlich auch so einen noch da.
Wir haben jetzt dabei einen da, der jetzt hoffentlich auch 10. Ja, ich glaube so ein bisschen, was den HFC Mut machen kann, ist jetzt so, wenn man auf die Hinrunde guckt, Chemnitz ausgeklammert, muss man aber sagen, war eine sehr unglückliche Niederlage. Da hätte man eigentlich, da war mir auch klar, besser diese ganzen, ich nenne es jetzt mal Top-Spiele gegen Jena, BFC Dynamo, Greifswald, also wo wirklich auch Gegner mit Qualität gekommen sind, die hat man ja alle gewonnen. Also da hat man es ja auch wirklich geschafft, relativ nah am Optimum zu spielen. Wenn man das jetzt gegen Lok hinkriegt, würde ich immer noch sagen, alles in allem, Lok wirklich top in Form und Hammer hat diesen Lauf, den man dann auch manchmal schwer erklären kann, aber rein von der individuellen Qualität würde ich sagen, ein kleiner Mühe steht der HFC dann auch in der Breite eigentlich noch drüber und das kann sich dann vielleicht auszahlen.
Genau, wir haben natürlich auch mal, oder du hast...
Ich habe in Altklinike
den Kapitän Stimmen gefragt, an. Niklas Landgraf, wie er so das Spiel sieht. Und da hast du uns einen O-Ton mitgebracht und den hören wir uns einfach mal an.
Ja, mit Selbstvertrauen, ganz einfach. Also ich glaube, es gibt keinen Grund, jetzt nicht mit Selbstvertrauen da reinzugehen. Natürlich wird das ein schweres Spiel. Lok spielt eine überragende Saison, das muss man anerkennen. Aber am Ende spielen wir bei uns. Hinspiel war ja unentschieden, aber nicht ganz so gut von uns, wenn ich mich richtig erinnere. Da haben wir schon irgendwo auch noch ein bisschen was, ja, vielleicht ein bisschen wettzumachen und ja, natürlich ist es auch einfach ein wichtiges Spiel, muss man schon sagen.
Ja, er ist nochmal aufs Hinspiel eingegangen, unentschieden 1-1, glaube ich. Ja, so, wenn ich mich erinnere. War der HFC? Ich hatte eigentlich irgendwie immer in Erinnerung, der HFC war eigentlich gar nicht so schlecht.
Ne, das war eher schmeichelhaft. Weber tatsächlich.
Ach so, das war eher schmeichelhaft. Hatte, okay, Entschuldigung.
Also schmeichelhaft, vielleicht ein bisschen zu viel, aber es war schon, sie haben dann den Ausgleich gemacht als Joker und da war es schon am Ende Lok dem 2-1 näher als dem HFC. Es war ja so ein Spiel, wo ja Meier dann danach auch gesagt hat, so, wir sind dem Anspruch, beste Mannschaft der Liga zu sein, nicht gerecht geworden und so. Also da war ja noch nicht so ganz klar, dass Lok so der Hauptkonkurrent tatsächlich sein wird. Ja. Da hat man eher noch in Richtung Jena geguckt. Deshalb guckt man da, glaube ich, in der Rückschau so ein bisschen anders drauf auf dieses Spiel. Das war ja auch noch dieses Freundespiel, wo alle zusammen in einem Block gestanden haben. Das wird jetzt auch ein bisschen anders sein. Ich glaube, es ist jetzt schon allen klar, dass das jetzt das Spiel schlechthin ist. Das wird auch auf den Rängen ein bisschen anders sein, trotz Fanfreundschaft. Aber ja, da war Lok tatsächlich die leicht bessere Mannschaft in dem Spiel. Ist dann am Samstag hoffentlich anders.
Genau, wir hören natürlich noch, was Marc Zimmermann dazu sagt, wie sie ins Spiel gehen wollen oder ja, was er so zum Spiel denkt.
Lok hat einen Lauf, Lok ist schwer zu schlagen, schwer zu bespielen. Aber ich finde, wir sollten uns darauf freuen. Die Fans, die Unterstützung, mega. Die Spieler sollten sich freuen. Wir haben ein Heimspiel, große Kulisse. Ja, ich finde, Vorfreude trifft's gut.
Ja, Vorfreude trifft's gut. Kann man, glaube ich, auch fast schon so stehen lassen. Ja, ich meine, man muss sich natürlich da richtig gut vorbereiten und alles, aber bei solchen Spielen entscheiden dann, ich glaube, Tobias, du hast gerade schon mal gesagt, immer die Kleinigkeiten.
Ja, die Kleinigkeiten oder halt einzelne Spieler. Und da muss ich Fabian auch recht geben, so auf dem Papier hat der HFC von den Namen und von der Grundqualität, glaube ich, schon ein bisschen die Nase vorn. Lok vielleicht aktuell so vom Kollektiv, was noch ein bisschen besser aufeinander abgestimmt ist, von daher.
Ja, aber die sind trotzdem für mich ein absolutes Mysterium, diese Saison.
Ja, das sind sie.
Lauf, das wirkt so stabil.
Sind sie definitiv.
Lässt sich kaum irgendwie verunsichern.
Aber man hat ja jetzt auch gesehen, so, die kommen aus dem Winter so raus, wie sie reingegangen sind, von daher.
Da ist aber die Hoffnung, dass es dann gegen Ende der Saison ein bisschen die Luft ausgeht. Aber wir werden sehen.
2-1 HFC, sage ich jetzt einfach mal.
Oh, jetzt habe ich gar nicht gefragt. Aber okay, ja, 2-1 HFC. Also ich denke, es wird ganz knapp. Also wenn dann 1-0 HFC, mehr wird es nicht.
Dann gehe ich bei 1-0 HFC mit.
Ja, okay.
Gut, also bitte da draußen einmal aufschreiben und mir dann recht geben
später. Ich merke mir das.
Oder 3-2 HFC, um hier abzuweichen.
3-2,
dann wollen wir mal ein Spektakel sehen im
Leunischen. Ja, das wäre geil.
Gab es bisher die Saison noch nicht so wirklich, außer gegen Hertha 2, wo es ein bisschen spektakulärer war mit 4-1. Von daher, jetzt setze ich mal auf ein 3-2 Spektakel.
Da muss das 3-2 aber bitte so in der 87. Minute
fallen. Ja, oder Joker, Jonas Niedfeld, 90 plus 2 schädelt da einen ein.
Genau, gerade eingewechselt. Okay. Ja, dann weg von den aktuellen Spielen hin zu ein paar Themen, die so ein bisschen die Verbände betreffen, wo sich die Fans auch zu Wort gemeldet haben, beziehungsweise auch die Vereine. Zum einen ein Thema, was mich, also ich bin ja schon eine ganze Weile in dieser Drittliga-Regionalliga-Sphäre unterwegs und immerzu wird über diese Aufstiegsregeln, der Meister der Regionalliga muss aufsteigen, diskutiert. Es gab verschiedene Sachen schon, wie man es wollte regeln, so, aber so richtig ist niemand immer damit zufrieden. Es ist, also meine persönliche Meinung ist, lassen sich auch nicht alle zufriedenstellen. Ja, was ist da jetzt los? Warum ist das jetzt auf einmal wieder da, weil sich ein paar Vereine da zu Wort gemeldet haben? 17.
Wir hatten es ja in der letzten Folge auch schon mal angesprochen, dass es bei dieser NOV-Verbandstagung schon mal so aufkam. Jetzt ist es aber ganz groß an die Glocke gehängt worden mit einer Positionierung mit 17 von 18 Vereinen, nur Victoria Berlin nicht dabei, die jetzt...
Warum eigentlich nicht?
Tja, das müsste man sie mal fragen. Okay. Da habe ich jetzt leider keinen direkten Draht zu.
Okay,
keine Ahnung. Vielleicht hat sie auch keiner gefragt. Nee, das glaube ich nicht. Ich denke schon, dass sie
gefragt worden sind. Die fragen wir nicht.
Vielleicht haben sie gesagt, wir wollen nicht aufsteigen, ist uns egal. Ich kann es nicht beantworten. Nee, okay. Und die haben alle gesagt, so kann es nicht weitergehen. Und haben auch so ein bisschen durchklingen lassen, der NOV, der kämpft irgendwie nicht so richtig für uns, also der Nordostdeutsche Verband. Und wir machen jetzt was genau, ist noch so ein bisschen unklar, aber spiele ich jetzt auch mal den Ball vielleicht rüber zu Tobias, weil der ist quasi dann unser Mann vor Ort und kann noch ein bisschen mehr sagen.
Genau, am Mittwoch soll es ja eine gemeinsame Pressekonferenz geben, so initiiert von allen 17 Vereinen, wo aber 5 Vertreter dann jeweils dabei sind, beziehungsweise insgesamt 5 Vertreter von den, ich sag jetzt mal, großen Vereinen. Vom HFC wird Daniel Mayer da sein, der Sportchef. Es geht halt darum, dass die Vereine unbedingt erreichen wollen, dass die ganze Regionalliga reformiert wird, dass die Meister direkt aufsteigen dürfen. Aktuell ist es ja noch so, dass Südwest und West direkten Aufstiegsplatz haben und der Rest wandelt hin und her.
Genau, das würde dieses Jahr wieder zutreffen. Dieses Jahr,
letztes
Jahr ist Energie ja direkt, Cottbus direkt aufgestiegen.
Genau.
Und dieses Jahr würde wieder ein, ich weiß gar nicht gegen wen jetzt, Bayern oder?
Gegen den Norden. Also
gegen den Norden.
Ist da der TSV Havelse Erster. Die Frage, wie ist genau die Frage, die es dort am Mittwoch rauszuarbeiten gilt, für die Verantwortlichen auch, weil irgendein Tod wird man sterben müssen. Ich glaube nicht, weil wenn jetzt ein paar namhafte Vereine aus dem Fußball-Osten sagen, wir wollen jetzt endlich einen direkten Aufstiegsplatz haben, dass dann alle sagen, von DFB über NOFV und andere Landesverbände bzw. Regionalverbände, ja klar, wenn ihr das möchtet, dann machen wir das gerne.
Es geht ja auch
um die dritte Liga dann in dem
Fall. Ja, die müssten ja dann 5 Absteiger stellen, das kannst du ja auch nicht wollen.
Genau, das hat ja
die halbe Liga ab.
Das hat ja der DFB damals schon mal zugesichert, 2018/19, dass das so nicht passieren wird. Da hieß es dann anfangs, dass die Regionalligen von 5 auf 4 reduziert werden. Das hat irgendwie nicht so funktioniert, weil die Regionalverbände natürlich was dagegen haben. Was man in der Hinsicht dann auch wieder verstehen kann, weil je größer oder je weniger Staffeln, desto größer die Fahrtwege dann vielleicht auch. Weil
der HFC will ja nicht nach Oldenburg fahren.
Genau. Entweder müsste man Nordosten aufteilen in Nord und Süd oder man müsste halt einmal Ost machen mit aber auch noch ein paar Nordvereinen drin und so. Also es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Und dies ist halt wirklich die große Frage, was stellen sich die, die Vereine hier aus der Umgebung vor? Wie kann man das lösen? Wie kann der NOFV dafür kämpfen? Dass die ganze Regelung mit Playoffs nach Platz 1, nach einer langen Saison mit 34 Spielen völliger Käse ist, ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht reden. Dass Meister aufsteigen sollten, das ist klar, aber die große Frage ist das Wie. Also es ist so ein bisschen eine Endlosschleife. aus der es auszubrechen gilt. Und ich bin mal gespannt, vielleicht ist ja derjenige dabei am Mittwoch, der die goldene Idee hat, wie alle zufrieden sein könnten.
Ich bin sehr gespannt, aber ich, wie gesagt, diese Diskussion dauert ja schon lange, lange an, aber ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll.
Ja, es ist auch klar, man muss sagen, der Osten alleine kann nichts bewegen, weil da ist ja einfach von den Mitgliederverbänden, man muss ja immer so, das ist ja quasi auch Demokratie auf so einem DFB-Bundestag, wo da sowas dann beschlossen wird und da hat halt Westen und Südwesten einfach mehr Stimmen und ja, die haben ja jetzt kein Interesse daran, groß was zu verändern. Also im Endeffekt muss der Regionalosten, also die Regionalliga Nordosten, die Clubs müssen irgendwie entgegenkommen und da müssen sie wahrscheinlich letztendlich, wenn sie sagen, wir wollen einen direkten Aufsteiger, müssen sie sagen, wir müssen irgendwie tatsächlich zu einer Reform der Regionalliga kommen. Was dann aber auch nicht das Ergebnis sein kann, wir ändern nichts. Also dann, glaube ich, muss es darauf hinauslaufen, dass die Regionalliga Nordost in der Form dann aufhört zu existieren und irgendwie mit anderen zusammen.
Da fliegen ja auch erstmal eine ganze Reihe Vereine wieder raus erstmal.
Das ist,
muss
das
es ja, wenn man da fusioniert mit anderen
Ligen. Weil dann die Drittliga wird nicht einer Aufstockung zustimmen und Südwest wird auch nicht zustimmen. Also da sehe ich keinen Weg rein, weil das wurde jetzt schon diverse Male probiert, immer wieder neuen Anlaufen. Also ohne, dass die Regionalliga Nordost sich verändert, wird da, glaube ich, nichts passieren. Aber wir werden es hören und vielleicht gibt es ja auch irgendwas, was wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen konnten.
Genau, also davon dann mehr am Mittwoch bzw. Donnerstag.
Genau.
Wenn die Pressekonferenz da ist und die Vereine vorgestellt haben, was sie sich da vorstellen. Okay, die andere Sache war Pyro.
Auch das hatten wir schon in der letzten Woche kurz besprochen.
Letzten Folge.
Ach, die Zeit vergeht so schnell. Ja, ja, auch da klang das ja schon ein bisschen durch nach dieser Staffeltagung, ist jetzt aber auch quasi in offizielle Form gegossen mit einem Positionspapier. In dem Fall tatsächlich nicht nur Regionalliga Nordost, sondern auch Hertha BSC dabei und Dynamo Dresden und Hansa Rostock, die halt alle sagen, wir wollen diese Kollektivstrafen nicht mehr.
Alle, die immer zu Kollektivstrafen bekommen.
Ja, die zündelfreundigen Fans haben, HFC auch dabei natürlich. Ja, aber was ganz interessant war, auch gemeinsam mit den Ultragruppen jeweils der Vereine, sozusagen mit den Fans Hand in Hand und haben gesagt, ja, also es gibt immer mehr Strafen, der DFB zählt jede Fackel und es wird quasi immer teurer für uns Vereine, was gerade in den unteren Ligen, also Regionalliga, halt auch wirklich ja nicht gerade wenig Geld ist, was da bezahlt werden muss.
Weißt du aus dem Kopf, was der HFC bezahlen musste letztes Jahr?
Auf jeden Fall über 100.000 in der dritten Liga und jetzt so als aktuelle Zahl, die ich im Kopf habe, dass man für ein Abbrennen im DFB-Pokalspiel gegen St. Pauli allein 30.000, also nur für dieses eine Spiel bezahlen musste, was natürlich schon, ja, also da bezahlst du schon ein halbes Jahresgehalt von einem sehr guten Regionalligaspieler von dem Geld.
Wollte ich gerade sagen, da kriegst du schon Spieler für 30.000 vielleicht nicht, aber eben einen halben Spieler sozusagen.
Oder halt, ich sag mal, einen guten Rotationsspieler, vielleicht sogar schon einen jungen die ganze Saison. Ja, und das wollen sie sagen und sagen halt diverse Argumentationspunkte, wo man auch sicher drüber streiten kann, die halt sagen, ist doch auch schön die Pyro, so gefällt ja auch den Leuten und sozusagen es fühlen sich sowieso alle mit sicherer, das ist jetzt ja streitbar, aber was glaube ich weniger streitbar ist zu sagen, allein diese Strafen ändern nichts daran. Und ich glaube, da gäbe es jetzt auch kein wirkliches
Argument. Das ist immer so, ja, man weiß halt nicht, wie es ohne die Strafen wäre, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass sich irgendwelche Fans sagen,
dass dann noch mehr gezündelt wird, weil es keine Strafen gibt.
Also ich verstehe das Sicherheitsargument und ich finde es auch uncool, wenn irgendwie andere Fans mit Pyro oder mit Raketen beschossen werden und sowas, das sollte alles unterbleiben, aber dieses Fackelgezähle ist für mich totaler Schwachsinn. Aber gut.
Naja, die Idee müsste halt jetzt mal sein, zu sagen, wir versuchen halt mal einen Schritt aufeinander zuzugehen und zu sagen, gibt es da eine Form, dass man es irgendwie legal machen kann, wenn wir jetzt sagen, die Fans wollen nicht drauf verzichten und wir gehen einen Schritt darauf zu und sagen, ihr könnt es in einem gewissen Rahmen machen. Und wenn dann immer noch in den Innenraum geschmissen wird oder Böller in andere Fanblöcke, dann halt mit voller Härte, weil sozusagen dann hat man quasi die Hand hingereicht und sie ist weggeschlagen worden. Aber ich finde es schon legitim zu sagen, so wie wir es jetzt machen, mit dem Argument, ja, diese Strafen, die sorgen ja als präventiv dafür, dass nichts mehr passiert, funktioniert ja offensichtlich nicht. Ja. Aber auch da, bei DFB und Politik führt da nichts rein. Also da ist das ja so ein bisschen auch ein, ich würde ja sagen, populär bis populistisches Thema, diese Pyro-Geschichte, wo man immer irgendwie Härte demonstrieren will. Der NUV ist tatsächlich so ein bisschen jetzt schon entgegengekommen als Reaktion auf dieses Positionspapier, hat gesagt, sie wollen so ein bisschen was anpassen, war aber auch sehr schwammig in der Formulierung, was es konkret heißen soll, soll dann irgendwie zur nächsten Saison sichtbar werden, muss man einfach mal gucken.
Okay, ja, also auch da, wie ist da jetzt der Fahrplan nochmal ganz kurz? Also was zur nächsten Saison der NUV plant irgendwas? Oder wie ist es mit dem
Positionspapier? Passen. Hertha BSC zum Beispiel hat gesagt, wir müssen eben eine bundesweite Lösung, will in so einen Rat, wo ich jetzt den genauen Namen nicht mehr habe, wie er heißt, rein und sagen, wo sich um eben solche Dinge gekümmert wird und da versuchen. Was ich ja so ein bisschen als Vorbild sehe, ist Norwegen, da wird gerade getestet, wie denn so eine Abbrennung in geordneten Bahnen funktionieren könnte oder auch nicht. und dann einfach mal testen.
Da bin ich mal gespannt, weil ich habe auch nicht so richtig das Gefühl, dass die Fans dann irgendwie da, keine Ahnung, so eine Büroabrenneinrichtung immer benutzen würden. Also
das soll, glaube ich, bis Ende 25 jetzt laufen und dann wollen die das quasi evaluieren und das wäre ja mal so eine Idee zu gucken, hat das jetzt geklappt, was hat geklappt, was hat nicht geklappt, um einfach auch mal, ja, sozusagen da aus diesem Kreislauf von brennen, Strafen rauszukommen.
Okay. Also wir gucken einfach, wie das da weitergeht. So, jetzt haben wir, also schon mal 24 Minuten. Wollen wir noch kurz eins, und wir haben noch so sonstige Themen. Wollt ihr euch eins aussuchen oder darf ich eins bestimmen?
Ich glaube, die sonstigen Themen, die kann man relativ schnell.
Beim letzten Mal, Julius, hatten wir doch unsere tolle neue Kategorie, HFC Schnelldurchlauf,
wenn du noch weißt, die
ich mit Chris ins Leben gerufen habe.
Okay, dann los, Schnelldurchlauf. Zweite Mannschaft.
Tobias. Ja, zweite Mannschaft, Daniel Mayer. Ich habe mit Daniel Mayer drüber gesprochen, weil der Punkt ist Dynamo Dresden. Als einer von mehreren Vereinen hat er jetzt auch feiert jetzt auch so eine kleine Renaissance mit der zweiten Mannschaft. In der kommenden Saison will Dynamo wieder eine zweite Mannschaft in der Sachsenliga an den Start bringen und darauf habe ich Daniel Mayer mal angesprochen, wie denn so die Planungen beim HFC sind, weil Marc Zimmermann, der Trainer, hat ja auch schon mal gesagt, er ist ein Befürworter zweiter Mannschaften. Logischerweise hat ja auch 4 Jahre lang 1. FC Köln 2 trainiert, wäre doof, wenn er jetzt was anderes gesagt hätte. Und Daniel Mayer ist auch ein Fan davon. Gut, Fan ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ein Freund davon. Das Thema wurde beim HFC auf jeden Fall schon besprochen. Man ist sich, glaube ich, grundsätzlich einig, dass man gerne irgendwie wieder eine zweite Mannschaft im Spielbetrieb hätte. Die große Frage ist, wann, weil das Ganze muss ja auch durchfinanziert werden. Man muss sich an Meldefristen halten, etc. Genau. etc.
Das kostet ja alles Geld.
Das kostet alles Geld. Das wäre jetzt so grundsätzlich erstmal nicht das ganz große Problem. Also beim Aufstiegsfall hat Daniel Mayer gesagt, würde er auf jeden Fall gerne wieder eine zweite Mannschaft haben wollen. Nicht zur neuen Saison direkt, weil, wie schon gesagt, Meldefristen etc. Man muss ja dann auch eine Mannschaft zusammenstellen, die man jetzt wahrscheinlich nicht nur aus internen Talenten zusammenstellen kann, weil es dann einfach viel zu wenig wären wahrscheinlich.
Ja.
Aber ja, das Thema ist beim HFC auf dem Schirm. Das wird irgendwann vielleicht mal wieder der Fall sein, dass der HFC eine zweite Mannschaft hat. 2015 wurde sie abgemeldet aus dem Spielbetrieb der Verbandsliga. Das ist auch die Liga, wo sich Daniel Mayer dann erhofft, starten zu dürfen. Gutes Beispiel kommt ja aus dem Norden. Vom ersten FC Magdeburg, der hat ja dann auch eine zweite Mannschaft wieder in den Start gebracht und durfte direkt in der Verbandsliga starten, weil der FSA, der Landesfußballverband, seine Satzung geändert hat auf Antrag des FCM damals, 2022. Und der FCM 2 ist dann direkt durch die Verbandsliga marschiert mit knapp 150 Toren oder so. Das war, kann ich auch aus persönlicher Erfahrung sagen, ein sehr schmerzhaftes Erlebnis gegen den FCM 2 zu spielen.
Klopft schon an die Tür zur Regionalliga. Also wenn der HFC nicht aussteigt, könnte es nächste Saison zu einem sehr bitteren Duell kommen.
Ist ja erlaubt, oder? Weil Magdeburg ist ja zweite Liga, insofern.
Es könnte zu einem Derby kommen, das keiner haben will, glaube ich.
Okay. Ich bin großer Fan von zweiten Mannschaften, aber wir wollten ja schnell Durchlauf machen. Ja. Also das nächste Thema verstehe ich nämlich gar nicht.
Ja, das ist können wir wirklich schnell machen. Am vergangenen Freitag ist die Frist zur Bewerbung für Vorstand und Verwaltungsrat geendet. Wir wollten es natürlich wissen, wer sich aufgestellt hat. Antwort vom HFC sagen wir euch noch nicht. Wir wollen erst die Mitglieder informieren, was wir sagen können. War ja schon bekannt, der Vorstand, der jetzt existiert, aus 4 Personen mit Präsident Fox, stellt sich zur Wiederwahl. Ich denke, sie werden auch wiedergewählt werden. Und, das haben wir quasi durch Recherche herausgefunden, Markus Hein, vielen vielleicht noch bekannt als Stadionsprecher des HFC, bisher im Verwaltungsrat, macht das nicht nochmal, weil er jetzt wieder als Spielerberater tätig ist und sagt, dann gibt es so einen gewissen Interessenskonflikt, der tritt also nicht nochmal an. Genau können wir es aber noch nicht sagen, weil die Mitglieder sollen zuerst informiert werden, ist dann auch okay, aber wir werden es dann spätestens wahrscheinlich Ende nächster Woche, wenn dann die Einladungen raus sind, herausfinden und dann allen mitteilen können, wer jetzt denn sich da genau zur Wahl stellt. Die Wahl ist dann am 23. März.
Okay, so und dann noch, schöne Sache, VfL gegen HFC. Pokalderby klingt ein bisschen nach 90er Jahre.
Hatten wir letzte Saison schon.
Stimmt.
Saison,
Aber in 90er Jahren waren das einfach größere.
Waren 2-0 mit wenig Ruhm des HFC und einem Fahnenklau, der auch so ein bisschen albern war von den Ultras. Die Meinung gönne ich mir jetzt mal. Mache ich mich mal kurz unbeliebt bei der Saale von. Ist jetzt wieder so ausgelost worden, wieder Halbfinale. Jetzt ist die große Frage, wo wird gespielt? Letztes Jahr ist der VfL zum HFC ausgewichen, wie es jetzt ja ganz viele gemacht haben, wie es auch Döler zuletzt gemacht hat. Diesmal hat man jetzt so ein bisschen durchblicken lassen durch den Präsidenten Kadic. Wir würden gerne beim VfL spielen. Ich glaube, die Chancen wären dann auch gar nicht so schlecht, weil der VfL spielt eine sehr gute Saison, ist gerade Tabellenführer ja der Oberliga. Mhm. Also wäre nicht so einfach für den HFC, wenn dann auch noch da am Zoo gespielt wird. Ist ja auch so ein bisschen spezieller Platz, Stadion. Ist die Frage, ist es umsetzbar? Hat ja dann auch wieder was mit Kosten und so weiter zu tun. Die HFC-Fans wollen das auf jeden Fall, haben das gestern nochmal per Banner kundgetan, weil das hatten wir ja auch schon mal in der Folge, dass sie eigentlich im Landespokal es ein bisschen leid sind, dass dann immer irgendwie
alle zum HFC kommen.
Genau. Müssen wir schauen, ist die Entscheidung nicht gefallen, denke ich, wird aber demnächst dann auch passieren, dass wo das Derby dann ausgespielt wird dieses Mal.
Sehr, sehr gut. Okay, das war der Schnelldurchlauf?
War doch relativ schnell, oder?
Ja, relativ.
Naja.
Man kann sich halt manchmal auch nicht ganz kurz fassen. Okay, dann danke ich euch beiden.
Schleife dran. Ein Schleife, Hinweis noch,
Schleife dran. Müssen wir
noch sagen.
Jetzt ein Hinweis, los.
Nach Lok, Freitag drauf, wird beim FC Einburg gespielt, die Nemesis. Ach, da ist noch was gut zu machen. Und wer überträgt es, Julius?
Wahrscheinlich die Mitteldeutsche Zeitung auf mz.de mit einem wunderbaren Livestream.
So, Werbeblock vorbei.
Warst du schon mal in Einburg?
Sensationell. Ich war noch nicht. Also
im Stadion dort?
Nein.
Mach mal. Schön. So,
also gut. Wir werden uns drum schlagen, wer es macht. Ja.
Nee, mach das mal. Ich fand das gar nicht so schlimm. So ein bisschen dörflich. Okay, super. Dann danke ich euch beiden.
Ich danke
für eure Zeit. Und dann ja, bis in zwei Wochen.
Bis in zwei Wochen.
Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.
Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.